Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 7. Also, ich möchte euch erinnern, letzte Woche haben wir angefangen, und zwar zeigte ich den Kontext, in dem Kapitel 7 stattfindet. Kapitel 7 steht aber nicht alleine da. Kapitel 7 und Kapitel 8 gehören zusammen und gehören zum gleichen geschichtlichen Kontext. Also der geschichtliche Kontext haben wir hier gesehen. In Kapitel 7 ist das Fest von Sukkot. Wisst ihr noch, was das Fest von Sukkot ist? Also Sukkot ist nichts anderes wie ein kompliziertes. Nein, es ist einfach das hebräische Wort für Laubhütten. Ja, Sukkot ist das, wie das Fest im Hebräischen heißt. Es ist das Fest der Laubhütten. Und manche Dinge habe ich aufgezeigt, was dieses Fest gekennzeichnet haben, in welcher Zeit es stattgefunden hat, was da alles gemacht wurde, die Zeremonien, die gemacht wurden und auch die Absicht, also den Zweck dieses Festes. Und ich möchte nur kurz noch an etwas erinnern, auf was ich gar nicht eingegangen bin, nur erwähnt habe. Ihr wisst ja, dass die Abteilungen der Priester geteilt wurden auf 3 Abteilungen. Und eine Abteilung hat geopfert, die andere Abteilung ging runter, also ins Tal und hat Weiden geholt und sie an den Altar gebracht, also lange, wir würden fast sagen Bäume von 5 bis 10 Meter, und haben es rund um den Altar gestellt. Ich habe nicht gesagt, warum. Wisst ihr, warum sie es gemacht haben? Also ausgelegt wurde es aus dem Grund, aus Psalm 118, Vers 27. Psalm 118, Vers 27 finden wir: Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben, bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Und weil das ein Teil des als Opfer gezählt wurde, hat man diese Stelle so ausgelegt, okay, das muss zum Altar gebracht werden. Und so brachten sie diese Zweige, ja, große Zweige zum Altar und stellten es dorthin. Und hier sieht man wieder, meint ihr, dass der Herr wirklich damit Zweige gemeint hat? Vielleicht würdet ihr sagen, nein, er meinte vielmehr die Tiere, die man dahin bringen sollte und dran binden, damit sie nicht abhauen. Und hier zeigt uns nochmal, sehen wir in dieser Situation, wie schnell man eine Bibelstelle auslegen kann, so dass es am einfachsten passt. So dass es nur das Äußere da ist. Meint ihr nicht vielmehr, dass Gott, wenn er das gesagt hatte, vielmehr das meinte, was er dann im Neuen Testament erklärt, wie zum Beispiel in Römer 12, wo er darüber spricht, dass wir unseren Leib hingeben sollen als ein lebendiges Opfer, was dem Herrn wohlgefällig ist, dass er nicht viel mehr meint, Leute, gebt euch ganz hin für den Herrn. Nicht einfach nur bindet ein Tier da dran oder bindet Zweige da dran, die ihr bringt für den Herrn. Da sehen wir wieder, wie einfach es ist, mit der Zeit einfach Dinge zu vereinfachen. Dinge, ja, das macht keine Mühe. Die Zweige hat man dahingestellt und das war's. Aber, dass man vielleicht sagt, Herr, ich gebe dir mein Leben hin. Ich gebe dir mein Leib hin. Also das bedeutet volle Hingabe. Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Ich möchte das tun, was du willst. Das ist viel, viel komplizierter. Und so endet man einfach bei einer äußeren Tradition. Also, ich hatte das unerwähnt gelassen. Und derer Dinge sind einige, die ich nicht erwähnt habe. Ich möchte aber noch etwas zu dem Zweck. Also, ich hatte ja genannt, dass der Zweck, warum es gemacht wurde, war ganz klar. Dass sie zusammenkommen als Volk, dass sie zusammenkommen, weil das ein Fest der Zusammenkunft ist und auch ein Hinweis darauf, dass der Herr versammeln wird. Es war auch ein Fest der Gegenwart Gottes, der Präsenz Gottes. Also, dass sie mussten sich erinnern, dass Gott gegenwärtig ist. Das Zelt der Zusammenkunft war ein Zeichen dafür, Gott ist in ihrer Mitte. Und noch eins, 3. Mose 23, Vers 43. Hier sehen wir noch einen Grund, warum sie das Laubhüttenfest feiern sollten. Also ihr wisst ja, in diesen Laubhütten, bis jetzt, was ich erwähnt hatte, ist nur das, was im Tempel geschah, ja, hauptsächlich. Was außerhalb des Tempels beim Laubhüttenfest geschah, das ist vielleicht das, womit wir meistens konfrontiert wurden oder woran du auch nur dachtest, dass die Leute für 7 Tage gezeltet haben. Sie mussten eine Hütte bauen, irgendwo im Garten, und da drin wohnen. Jawohl, das ist das, was die Leute einzeln gemacht haben, aber nicht das, was der Herr geboten hat an diesem Fest, was stattfinden soll. Und das ist auch der Kontext, wo Jesus sich jetzt befindet. Deswegen machen wir das. Also, nochmal ein Grund, warum sie das machen sollten. Und hier geht es mehr um die Hütten. 3. Mose 23, Vers 43. Damit eure Nachkommen wissen, hier gibt Gott selber einen Grund, warum überhaupt dieses Ganze. Damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ist es nicht interessant? Der Herr gibt Anweisungen und sagt, ihr sollt das machen, damit ihr wisst, dass ich ihnen geboten habe, in Hütten zu wohnen. Und du würdest denken, Moment mal, ich dachte eher vielleicht eine Erinnerung, dass Gott sie da wohnen ließ. Aber Gott sagt, nein, damit ihr wisst, dass ich ihnen geboten habe, dort zu wohnen. Eine Frage an euch, wer geht von euch gerne zelten? Und wenn der Herr euch gebieten würde, okay, jetzt für die nächsten 7 Tage geht ihr in den Garten. Ihr baut eine schäbige Hütte, ihr bedeckt sie mit Laub, wo Regen durchkommt. Übrigens, ihr erinnert euch, dass das eine Zeit war, wo das Fest, also wo die Saison der Trockenzeit zu Ende war. Hier kommt die Saison der Regenzeit. Und jetzt geht raus und baut Hütten und wohnt. Würde einer von euch gerne jetzt zelten gehen? Okay, jetzt ist zu kalt. Aber im Frühling, dann, wenn es anfängt zu im Herbst, wenn es anfängt zu regnen und kühl zu werden? Wohl kaum. Warum also? Warum dieses Gebot und warum diese Erinnerung, dass Gott es geboten hat? Das hängt mit einigem zusammen. Und zwar als allererstes damit, es ist auch ein Fest einer bestimmten Erinnerung. Wisst ihr, warum sie in Zelten wohnen mussten? 40 Jahre lang? Das war nicht einfach so. Diese 40 Jahre in Zelten haben die sich selbst eingebrockt. Das war ebenso irgendwo ein Teil des Gerichts. Also hier ist in diesem großen Fest der Freude ist ein kleiner Nachgeschmack der Erinnerung. Wir haben uns das eingebrockt, dass wir hier in Zelten diese 40 Jahre lang wohnen müssen. Wir müssten das nicht. Gott hat sie nach kurzer Zeit, nach wenigen Monaten, vom Auszug bis zu dem Land Kanaan, waren wenige Monate und sie standen vor dem Land und konnten einziehen. Aber nein, sie wollten nicht. Und Gott bringt sie zurück. Diese 40 Jahre war nicht sozusagen von vornherein, okay, ihr werdet jetzt 40 Jahre, wird das dauern, bis ihr ins Land Kanaan kommt. Nein, sie waren in wenigen Monaten da. Und diese 40 Jahre die sie jetzt in den Zelten wohnten, war dieser Nachgeschmack, okay, es war unser Versagen und Gott hat uns geboten, hier zu wohnen. Also ein kleiner Nachgeschmack dessen. Aber viel größerer Nachgeschmack war, Leute, ein Zelt ist unsicher, in ein Zelt regnet es rein. Wenn ihr Schutz suchen würdet, wenn ihr vor Gefahren stehen würdet, wenn ihr von irgendjemandem fliehen würdet, keiner von uns würde in ein Zelt laufen, sondern in ein Haus, was man abschließen kann. Ja, selbst die sieben Geißlein oder irgendjemand von... die flohen doch nicht ins Zelt. Ne? Da gab es doch irgendwo so mal ein Märchen. Also, warum in Zelten? Das ist hier, weil Gott ihnen aufzeigt, Leute, ich sorge für euch dann, wenn ihr am meisten abhängig seid. Das ist hier die Güte und Barmherzigkeit Gottes, kann dann am größten präsentiert werden, wenn wir uns bewusst werden, wir sind kraftlos, wir sind schutzlos, wir sind ausgeliefert. Und gerade dann zeigt der Herr seine Allmacht und seine Größe. Einer, der in ein festes Haus flieht, der fühlt sich gar nicht bedürftig, dass ihn einer zu schützen hat. Aber einer, der im Zelt ist, wo jeder reinplatzen kann, das unsicher ist, da ist es umso notwendiger, des Herrn Schutz. Und das ist es, was der Herr hier sagt, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Aus diesem Grund knüpft er das noch hier rein und sagt, ich, der Herr, bin euer Gott. Das ist, was ihr alle Zeit wissen sollt. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ich sorge für euch. Ich bin da. Ich bin gegenwärtig. Also, soweit der geschichtliche Kontext des Kapitels 7, also des 7. Kapitels und des 8. Kapitels. Es ist das größte Fest. Deswegen wird das auch in den Königen, im Buch der Könige einfach genannt als das Fest, weil das war das Fest der Freude. Wie das Fest von der Versöhnung einfach genannt wurde, das Fasten. Ja? Und damit wurde bezeichnet dieses Fest, weil das ein Fest der Traurigkeit war, der Niederdrückung. So war dieses Fest einfach genannt das Fest. Hier war Freude der Gegenwart Gottes, der Fürsorge Gottes für das Volk Israel. Und in diesem Kontext, jetzt gehen wir zu dem Text und ich möchte heute mit euch nicht ins Detail gehen, sondern heute werden wir viel Bibellese machen und zwar im 7. und 8. Kapitel. Ich möchte, dass wir heute nicht den geschichtlichen Text sehen, sondern den Text, wo es stattfindet, Kapitel 7 und Kapitel 8, das, was da von sich geht, was Jesus lehrt und so weiter und so fort, wie es geschieht. Also, ihr erinnert euch, ihr denkt daran, in Gedanken könnt ihr versuchen, in den Tempel zu gehen und da findet ihr Millionen von Leuten. Denn das ist ein Fest, wo Gott geboten hat, dass alle Männer sich dorthin versammeln sollen. Eins von diesen drei Festen. Also im Tempel wimmelt das von Leuten. Und wenn Jesus hier im Tempel ist, dann bedeutet es, er ist umgeben von Leuten. Es ist ein Kommen und Gehen. Niemand kommt dorthin und bleibt einfach stehen. Es ist nicht so eine Versammlung wie hier, sondern es bewegt sich, es tut sich was. Es laufen Zeremonien und Leute sind beschäftigt, Leute haben Aufgaben und es hin und her. Leute haben geopfert und gehen wieder raus zu ihrer Familie, in ihr Zelt, um mit der Familie zusammen zu sein. Und in diesem Kontext sehen wir, wenn wir es zusammenfassen, also sehen wir diese Leute und von diesen Leuten kommen Fragen. Besonders im Kapitel 7 werden wir sehen, es kommen verschiedene Gruppen und diese Gruppen, sie haben Fragen. Und Jesus ist derjenige, der die Antworten gibt. Dann finden wir in diesen beiden Kapiteln durchgehend die Absicht der Leute. Und wir finden, dass Jesus uns aufzeigt, dass die Schrift uns aufzeigt, wieder genauso wie davor, in den Kapiteln davor, das Herz der Menschen. Den Grund des Hasses, warum sie Jesus hassen und umbringen wollen. Also, man kann dieses Fest, also diese zwei Kapitel umschreiben mit dem, dass in diesen zwei Kapiteln eine durchgehende Frage vom Volk gestellt wird. Und das ist aus Kapitel 8 von Vers 53. Kapitel 8, Vers 53. Was machst du aus dir selbst? Das ist die Frage an Jesus. Was machst du aus dir selbst? Und so sehen wir, aus der Antwort Jesu wird es sein, Jesus gibt selber Antwort. In diesen zwei Kapiteln, was er aus sich selbst macht, hier werden wir mit Jesus konfrontiert und hier lernen wir, was Jesus selber über sich sagt. Und in Kapitel 8, Vers 28 sehen wir eine Antwort auf diese Frage, was machst du aus dir selbst? 8, Vers 25, ich lese auch nur den letzten Teil. Wer bist du? Ja, was machst du aus dir selbst? Wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sagte. Also sehen wir, dass Jesus selbst hinweist auf diese zwei Kapitel und sagt, sucht die Antwort hier. Das, was ich euch hier in diesen zwei Kapiteln sage, das ist, wer ich bin. Und jetzt auf die Absicht. Kapitel 7, Vers 1. Hier sehen wir. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es offenbart die Absicht, sie wollen ihn töten. Geht zum 8. Kapitel, zum letzten Vers. Womit endet es? Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Und jetzt guckt mitten in diesem Text, Kapitel 7, Vers 30. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. 8, Vers 20. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel hörte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Also, dass ihn niemand ergriffen hat, hat nichts damit zu tun, dass sie nicht wollten, sondern wie der Text sagt, sie wollten ihn fangen, aber sie konnten es nicht. Gleiche Kapitel 8, Vers 37. Ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Und Vers 40. Nun aber sucht ihr mich zu töten. Also fortlaufend diesen zwei Kapitel sehen wir die Absicht von Anfang bis Ende und mittendrin. Sie wollen ihn umbringen. Sie wollen ihn ergreifen und töten. Und zu dem Grund des Hasses werde ich einfach in den Ereignissen darauf eingehen, dass wir sehen, wo das Herz des Menschen aufgedeckt wird und gezeigt wird, der Grund, warum sie ihn umbringen wollen, warum sie Jesus so hassen. Also gehen wir zum Kapitel 7, die erste Gruppe, die uns hier in diesem Text begegnet. Also der erste Abschnitt, wie wir es einteilen können mit der ersten Gruppe, ist Kapitel 7 von 3 bis 10. Es ist die Gruppe der Brüder. Es ist die Familie. Wie sehen wir das? Ganz klar, 7 Vers 3, da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf. Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn und so weiter. Vers 10, nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf. Also der erste Abschnitt handelt um die Familie. Gott hat es gefallen, hier anzufangen und zu sagen, okay, guckt mal, wie die Familie zu Jesus steht und wie sich Jesus der Familie offenbart. Und wenn Jesus hier sich der Familie offenbart, dann sehen wir, dass er zu ihnen sagt, in Vers 6, da sprach Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Also er offenbart sich als einer, der unter einer bestimmten Zeit steht. Er offenbart sich als einer, der unter einer höheren Autorität steht. Und er sagt in Vers 7, die Welt hasst mich, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Und er steht unter der Autorität und er vermittelt Autorität. Er sagt etwas den Leuten, er gebietet etwas. Ist es nicht interessant, dass gerade zu der Familie er das so sagt? Erinnert ihr euch, was er seiner Mutter gesagt hat? Hier den Jüngern sagt er, Leute, ich stehe unter der Autorität Gottes. Mein Zeitplan ist anders. Erinnert ihr euch, was er Maria gesagt hat, wo sie gesagt hat, die haben hier keinen Wein? Er hat ihr ähnliche Worte gesagt, und zwar, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Familie ist eigentlich der Ort, der den größten Anspruch auf dich hat. Und das ist auch biblisch so, dass du der Familie die größte Zeit opferst, ja, hingibst, für sie lebst. Und gerade der Familie muss Jesus als Erster sagen, liebe Familie, auch wenn Blut dicker ist wie Wasser, ja, auch wenn meine Beziehungen zu euch eng sind und ihr mir nah am Herzen liegt, so müsst ihr wissen, dass meine Autorität, meine höhere Autorität, ich stehe unter einer höheren Autorität und ich tue das, was Gott sagt und nicht das, was ihr wollt und was ihr sagt. Es ist für uns auch eine Lektion, dass wir ständig wissen, ja, Familie kommt zuerst. Aber ist es noch jemand, der sagt, okay, auf welcher Art und Weise die Familie zuerst kommt oder jemand anders? Ja. Es ist nicht so, dass man hier sagt, okay, Gott zuerst, Familie zuerst. Es ist alles in einem. Gott aber definiert, wie das Einzelne kommt. Also, wir sehen hier, was er den Brüdern vermittelt. Dass er unter Autorität steht und dass er Autorität weitervermittelt. Das Interessante ist, was sagt er über die Brüder? Was finden wir, was er zu ihnen sagt? Seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ja, okay, das würde mir sagen, sagt nicht Jesus direkt, aber der Text über seine Brüder. Die Brüder stehen also im Unglauben. Vers 6, eure Zeit ist immer bereit. Was bedeutet das? Werden später genau darauf eingehen. Vers 7, die Welt kann euch nicht hassen. Warum sagt er das zu ihnen? Mit anderen Worten, ihr seid ungläubig, ihr habt keine Rolle, ihr spielt keine Rolle in dem Plan Gottes, im Heilsplan Gottes. Erinnert ihr euch an Römer Kapitel 14? Ich glaube, das ist der letzte Vers. Da sagt Paulus, alles, was im Unglauben geschieht, ist Sünde. Also wenn ein Mensch im Unglauben steht, so lebt er am Ziel vorbei. Und das ist, was er seinen Brüdern sagt. Ihr steht nicht im Heilsplan Gottes. Eure Zeit ist immer. Warum? Ihr steht im Unglauben. Und aus diesem Grund, alles, was ihr tut, eure Zeit ist immer da. Weil es immer am Ziel vorbei ist. Eine harte Anklage für die Familie, nicht wahr? Und das, was wir hier sehen,